Herzlich willkommen beim Podcast Man müsste mal mit Andreas Luski und mir gegenüber sitzt
Klaus Oellerking.
Hallo, das hier ist der Podcast, in dem wir Menschen vorstellen, die einerseits sagen, man müsste mal und andererseits aber auch sagen, ich mache das jetzt. Zum Beispiel öfter reisen, irgendwem helfen oder generell etwas verändern. Wir wollen da ganz verschiedene Menschen vorstellen, die das dann halt auch machen und nicht nur sagen, man müsste mal. Und zwar hier in Schwerin und in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und in der ganzen Welt im Prinzip. Und unser erstes Beispiel, da brauchten wir gar nicht lange suchen, brauchen wir keinen einladen. Wir fangen mal mit dir an, Klaus.
Ah, das ist eine gute Idee, Andreas.
Und zwar, ein Projekt, was du machst, ist ein Projekt in Uganda. Und da warst du jetzt schon mehrmals. Wie oft?
Viermal war ich jetzt in Uganda, seit 2016.
Genau. Und sag doch einmal ganz kurz, wie das Projekt heißt.
Das Projekt heißt in der Kurzform RUFI Uganda und RUFI steht für Rural Focus Initiative Uganda. Mhm. Das bedeutet sowas wie den Fokus auf den ländlichen Raum zu legen. Und das hängt ein bisschen mit der Region zusammen, in der ich da bin und mit dem, was die Leute, mit denen ich dort arbeite, tun.
Alles klar. Ein ländliches Projekt, also ein Projekt, was sich auf den ländlichen Raum in Uganda fokussiert. Und ich frage jetzt mal ganz frech, was hat das jetzt mit Man müsste mal zu tun?
Na, das ist, der Zusammenhang ist relativ einfach. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es denn wohl wäre, wenn ich denn mal im Ausland oder auch an anderen Orten jemanden unterstützen und helfen könnte. Und dann habe ich danach gesucht, eine Gelegenheit dafür zu finden und habe die gefunden. Und zwar über den Senior Experten Service in Bonn. Mhm. Du weißt ja, ich bin ein kleines bisschen älter und der Senior-Experten-Service wendet sich eben an Senioren.
Ja, seit wann bist du da?
Ich bin da seit 2015 aktiv und war für den SES jetzt einmal in Indonesien für 2 Monate und jetzt 4-mal in Uganda.
Also dieser Senior-Experten-Service, wie muss man sich das denn vorstellen? Das ist eine Agentur, die dich vermittelt oder wie?
Ja, so könnte man das nennen, aber es ist faktisch, es ist eine Stiftung, in der Bundesmittel fließen, aber auch Spenden und Stiftungsgelder aus deutschen Unternehmen, aus der Wirtschaft. Und die richtet sich an, das ist sozusagen Entwicklungshilfe Light, wenn man das ein bisschen in Anführungsstrichen sagen will. Mhm. Leute, die in ihrer beruflichen Laufbahn mal was auf die Beine gestellt haben, haben die Möglichkeit, diese Expertise, die sie gewonnen haben, in anderen Ländern oder auch in Deutschland weiterzugeben. Das machen die Leute ehrenamtlich, sie kriegen also keine Bezahlung dafür. Es entstehen ihnen aber durch die Unterstützung vom SES auch keine Kosten.
Naja.
So, besonders gefragt sind Leute, die auch Handwerkliches drauf haben oder Landwirte beispielsweise, Köche, Leute mit Wasserbau, Ingenieure, also Menschen, die anders als ich eher so ein bisschen Büro- oder pädagogische Background haben, die können da ganz viel machen.
Ja, du bist ja, wie wir aus der kleinen Vorstellungsfolge wissen, Personalcoach eher in der Richtung.
Genau.
Aktiv und Berufsschul.
Lehrer, Leiter.
Genau.
Ja.
Und das passt aber trotzdem, ja? Da haben die gesagt, oder bist du da sozusagen sogar ein besonders Gefragter, weil du was machst, was die meisten da nicht machen?
Naja, sagen wir mal so, ein Wasserbauer würde mich nicht engagieren oder jemand, der einen Prozess in einem industriellen Ablauf in einem mittelständischen Unternehmen in Chile organisieren will beispielsweise. Das macht besser ein Ingenieur. Also da geht dann einer hin, der irgendwo mal als Ingenieur gearbeitet hat.
Ja.
Aber in dem Moment, wo es um berufliche Bildung geht oder in dem Moment, wo es um die Organisation von kleineren Strukturen geht, von NGOs, also von Non-Government oder Non-Profit-Organisationen, da bin ich dann schon jemand, der gefragt ist, ja.
Okay, und so einer hat sich bei denen gemeldet und die haben dann wiederum dich gefragt.
Genau, der SES hat in verschiedenen Ländern Repräsentanten, unter anderem eben auch in Uganda. Und Organisationen, die Unterstützung brauchen oder kleine Firmen, die Unterstützung brauchen, wenden sich mit ihrer Idee, mit dem, was sie machen wollen, an den Repräsentanten im Land. Und der gibt das nach Bonn weiter. Da wird geguckt, ob man einen passenden Experten hat. Dann wird der passende Experte gefragt. Und wenn das dann alles gut passt, dann geht man irgendwann auf die Reise.
Mhm. Und wer war das jetzt in dem Fall? Also wer hat angefragt aus Uganda?
Ach so, das war der Vorläufer, wenn man so will, von RUFI. Das waren 3 junge Männer aus der Region im Südwesten Ugandas, die Kasese heißt, die dort ganz nah am Kongo liegt, ganz auch nicht weit entfernt von Ruanda, also ziemlich weit im Herzen Afrikas, wenn man so will. Und die haben sich an den SES gewandt, weil sie gerne etwas tun wollten für junge Menschen, die Schulabbrecher sind und in der Regel deswegen in Uganda keinen Zugang zu der formalen beruflichen Bildung haben. Denn wenn du in Uganda eine berufliche Bildung machen willst, also die haben nicht dieses Ausbildungssystem, wie wir es kennen, sondern das findet in der Regel in Schulen statt, dann ist Voraussetzung ein Schulabschluss. Hm. Und hast du den nicht, hast du schlechte Karten.
Okay, und für die Leute wollten die was machen.
Genau.
Und dann geht das sofort los, dann fliegt man da sofort hin und fängt an.
Nein. Also du kriegst erstmal Papiere, da wird ein Projektantrag gestellt und auch dargelegt, worum soll es eigentlich gehen, wer ist diese Organisation eigentlich, was ist die Zielsetzung, was wünscht man sich, was sind die Ressourcen, die vorhanden sind, also Sprachkenntnisse, ist ein Computer da, gibt es ein Büro, gibt es Mitarbeiter, also all solche Fragen werden vorher geklärt.
Ja, okay.
Und dann gehst du natürlich erstmal zum Arzt.
Ach so.
Ja, und zwar.
Ob du das überhaupt machen kannst.
Ja, klar. Gerade wenn du in die Region gehst, die für manche Leute gesundheitlich besondere Herausforderungen stellen, also Tropenregionen beispielsweise, dann wirst du erstmal gründlich untersucht, kriegst die Impfungen, die dir fehlen, und eine Empfehlung dann eben auch von deinem Tropenmediziner. Und wenn das alles gelaufen ist, dann wird ein Flug gebucht, ein Visum beantragt und dann sitzt du irgendwann im Flugzeug.
Wann war das bei dir?
Das war bei mir im Februar 2016.
Ja, okay. Also noch gar nicht so lange her. Die Erinnerung ist noch frisch.
Die Erinnerung ist total frisch, weil es auch besonders war. Es war meine erste Reise nach Afrika, südlich der Sahara.
Mhm.
In Uganda war ich vorher nie. Das war also schon besonders. Ich war aufgeregt, wie du dir vorstellen kannst. Und es war schon nach, ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden, aber einem Nachtflug, wo ich in Entebbe, das ist der internationale Flughafen bei Kampala, angekommen bin und morgens aus dem Flieger steige, kommt aus norddeutscher Winterkälte in den Sommer, kann man nicht sagen, aber in die 23, bis nachher 28 Grad in Uganda, das war schon ein ziemlicher Unterschied. Ja.
In Uganda ziemlich weit südlich. Also ist nicht jetzt ist schon sehr grün, bergig.
Also Uganda ist ein großes Land und hat sehr viele verschiedene Landschaften und es ist im Vergleich zu anderen Regionen gerade im Süden und Südwesten ein sehr grünes, sehr fruchtbares Land, ja.
Okay. Und das waren jetzt die Auftraggeber, das waren mehrere Männer, hattest du, glaube ich, gesagt?
Ja, das waren drei junge Männer.
Mhm.
Ich bleibe mal bei den Vornamen, weil wir uns immer mit Vornamen ansprechen.
Mhm.
Das waren Edwin, James und Jonah.
Edwin, James und Jonah.
Edwin, James und Jonah, ja.
Ja.
Und die haben mit mir eins gemeinsam. Wir sind sogenannte Mumbere.
Aha.
Ja, jetzt fragst du dich, was ist Mumbere, ne?
Ah, ich kenne die Sprache natürlich. Nein, naja, was ist das?
In Uganda ist es so, dass du an der Stelle, an der du geboren wirst, in der Rangfolge der Familie, einen zusätzlichen Namen bekommst. Also,
ach so.
Der erstgeborene Sohn, der große Bruder, ist ein Mumbere.
Ah.
Ja, und insofern bin ich ein Mumbere, weil ich zwei jüngere Schwestern habe.
Ja.
Und die Jungs, mit denen ich da zu tun hatte, die jungen Männer, alle drei, so Anfang 30, Ende 20, sind auch Mumberes.
Ah, und so stellt man sich auch vor anderen Leuten?
Ja, klar.
Ah, okay.
Ja.
Weiß jeder gleich Bescheid. Ja, ist jemand
Mumbere Edwin, ich bin Mumbere Klaus.
Ah, und damit ist auch was, eine gewisse Position in der Familie dann verbunden, ja?
Nicht nur die Position, sondern auch das, was man mit dieser Position an Erwartungen zu erfüllen hat. Und die sind in der Region in Uganda so ein bisschen so, wie wir sie hier früher traditionell auch hatten.
Ja.
Der Erstgeborene trägt Verantwortung für den Rest, der kommt. Und im Zweifel auch an Vaters Statt.
Ich glaube, bei vielen ist das noch so ein bisschen automatisch verankert, ohne dass man das jetzt irgendwie großartig bespricht oder so. Aber ich glaube, viele haben noch dieses Gefühl, ich bin der Älteste in der Familie, ich muss jetzt hier auch dafür sorgen, ne, dass das läuft.
Ja, klar.
Ne? Du, aber
Andreas,
bei denen ist es halt noch.
Ich bin 62, meine jüngste Schwester ist 55 und die sagt immer noch, großer Bruder, hilf mir mal. Also das bleibt, ne? Und das ist bei uns nicht mehr so. Sagen wir mal, nicht mehr so lebendig im Leben, also bewusst lebendig im Leben. Das ist in Uganda schon noch anders.
Und du, dass die das sind, erzählst du nicht ohne Grund, das hat was mit diesem Projekt zu tun.
Ja, das hat natürlich was damit zu tun, denn die drei sind alle verheiratet, die drei haben mittlerweile auch alle jeweils zwei Kinder. Und sie kommen aus deutlich größeren Familien. Ja. Beispielsweise der Vater von Edwin hatte 4 Frauen. Mhm. Also es gibt dann eben auch 4 Mütter von vielen Kindern. Und eine ugandische Frau, um eine Statistik zu bemühen, hat im Schnitt etwa 5 bis 6 Kinder. Mhm. So, bei 4 Frauen mal 5 Kinder ist schon klar, dass da 20 Brüder und Schwestern unterwegs sind.
Ja.
Und wenn du der Erstgeborene und der Älteste bist, dann hast du auch die Verantwortung für all diese jungen Leute und auch die drumherum. Und bei Edwin waren das damals, als wir uns kennenlernten, 86 Leute.
Mhm.
Und das ist eine große Belastung.
Ja.
Wenn da einer krank wird, wenn da einer die Schule abbricht, wenn da einer Geld braucht, dann heißt das immer, Mumbere, kannst du mal?
Und dass die jetzt aber ein Projekt für Leute ohne so einen Abschluss machen wollten, kommt aber nicht nur daher, dass sie diese Position haben. Die haben wahrscheinlich auch vorher schon mit solchen Sachen zu tun gehabt.
Ja, also das hängt schon damit zusammen, dass sie einerseits in der Familie diese Situation haben, dass auch dort insbesondere Schwestern und junge Frauen die Schule nicht abschließen, sondern aus unterschiedlichen Gründen die Schule abbrechen.
Mhm.
Einer der Gründe oder 2 Gründe kann ich ruhig nennen. Der eine Grund ist ganz häufig Geld, das fehlt, ja, und auch so ein bisschen das familiäre Bewusstsein, das sagt, na, Mädchen brauchen das nicht, einen Schulabschluss. Okay. Und was eben auch ganz häufig ein Grund ist für einen Schulabbruch, ist die Menstruation. Wenn junge Frauen anfangen, ihre Periode zu kriegen und dann keine Möglichkeit haben, das sozusagen zu verstecken in Form von Tampons oder Binden, weil die einfach so teuer sind oder nicht zur Verfügung stehen, dann gehen sie nicht mehr zur Schule. So, das ist so ein bisschen die eine Seite. Und die 3 waren schon viele Jahre vorher, auch als ganz junge Männer noch, in ihrer Region in Schulen ehrenamtlich aktiv.
Mhm.
Sie haben zum Beispiel etwas organisiert, das man hier in Deutschland so gar nicht kennt, sogenannte Debate-Clubs.
Debattierclubs,
genau. Also das ist eine englische Tradition.
Ja.
Und Uganda war ja britisches Protektorat.
Mhm.
Und da ist auch das Schulsystem nach englischem Modell gestrickt. Die Amtssprache ist Englisch. Neben den 46 anderen Sprachen, die gesprochen werden, ist eben Englisch die verbindende Sprache. Und da gibt es eben sogenannte Debattierclubs und die finden auf lokaler Ebene statt und dann eben auf nationaler Ebene und nachher auch auf internationaler Ebene wird da um die Wette debattiert.
Ja.
Und James, Edwin und Jona haben das in ihrer Region beispielsweise für mehr als 100 Schulen organisiert.
Ich kenne von hier nur so Sachen wie Jugend im Parlament oder so, wo die dann so Aktionen für Jugendliche hier, dass die auch diskutieren und die Strukturen kennenlernen.
Ja,
und sowas.
Genau. Das ist so ein bisschen die Richtung, wobei das dort nicht an eine parlamentarische Vorstellung angebunden ist, sondern man sucht sich sein Thema selber aus.
Ah, ja.
Also als ich sie kennenlernte, war beispielsweise, und das ist auch immer noch Gesundheit ein Thema, AIDS-Prävention ein Thema. Und dann debattieren die jungen Leute darum, was ist der richtige Weg, den man da wählen kann, um sich zu schützen.
Ja, das ist natürlich clever. Ja, okay, und daher kannten die sich, sowas hatten die vorher schon auf die Beine gestellt.
Genau.
Und jetzt brauchten sie aber bei dem, was sie jetzt vorhatten, dann doch Hilfe. Wie kam das jetzt? Warum haben die das nicht einfach alleine auch gemacht?
Na, sie hatten noch gar nicht so richtig klar, was sie eigentlich wollten.
Mhm.
Also die Idee, sie wollten was tun, sie wollten gerne etwas machen, was die Verbindung herstellt zwischen Gutes tun für die Zielgruppe, über die wir gerade gesprochen haben, also
die
für
Frauen
die ohne Schulabschluss, ja auch junge Männer.
Ja,
wir
okay.
landeten nachher bei Frauen, aber es war erstmal war es unabhängig vom Geschlecht.
Mhm.
Und damit eben auch so viel Geld zu verdienen, dass das, was sie tun, sich damit selber trägt und kein Zusatzgeschäft ist. Weil ein Zusatzgeschäft würde immer bedeuten, abhängig zu sein von staatlichen Zuschüssen, die es fast nicht gibt.
Ja.
Oder von nationalen oder internationalen Spenden. Und auch die sind in der Regel nicht zuverlässig. Also auch eine Einnahme ist über Arbeit ist nicht zuverlässig. Aber du hast ein bisschen mehr selber in der Hand.
Ja, das heißt, dieses Rufi-Projekt, das musste auf eigenen Füßen stehen. Also
so,
jetzt
das
nicht
ist die Zielsetzung.
Ja, okay. Genau. Und da wussten sie noch nicht so ganz, da haben sie gesagt, da bräuchten wir schon einen Experten, der uns sagen kann, wie kriegen
wir das. Sie hatten verschiedene Ideen.
Mhm.
Ich nenne mal eine. Also eine Idee war, dass sie Lautsprecher kaufen wollten und dann eine Beschallungsanlage aufbauen und damit Hochzeiten oder Partys bespielen, die ja auch in Uganda gefeiert werden.
Ein bisschen Event-Technik.
Bisschen Event-Technik, genau.
Ja.
Und damit wollten sie Geld verdienen. Aha. Aber sie hatten kein Auto und auch kein Motorrad, mit dem sie das hätten transportieren können. Sie hatten kein Geld, um eine Anlage zu kaufen oder auch zu mieten. Also da musste ja richtig erstmal Geld auf den Tisch legen und das war gar nicht vorhanden. Aber immer die Idee war gut.
Ja.
Aber wenn kein Geld da ist, ist sie nicht zu realisieren. Also du musstest irgendwas finden, was man machen kann ohne Geld.
Ja, okay. Und da kamst du ins Spiel, da konntest du helfen?
Nicht sofort, ehrlich gesagt. Ja. Also erstmal haben wir überlegt, in welche Richtung das Ganze denn gehen soll. Und dann war die Frage, wie man das finanzieren kann. Und wir sind dann relativ schnell gelandet bei niedrigschwelligen Dingen, sage ich mal. Eine Variante wäre, wenn du einen Hobel hast, dann kannst du jemandem beibringen, wie man hobelt und Bretter glatt macht. Ne?
Klingt sinnvoll,
so, und ein Hobel ist nicht so aufwendig teuer wie eine Lautsprecheranlage, mit der man 200 Leute beschallt.
Ja, da sind wir beim Punkt Geld wieder. Ne?
Es geht immer ums Geld, das ist leider so. Ja. Was immer ein Thema ist Kleidung. Also die Märkte dort sind zwar relativ voll mit T-Shirts und Kleidung, die hier bei uns aus den Containern stammen, aber die Leute nähen auch gerne selber, machen ihre Kleidung gerne selber und du hast sicherlich vor Augen diese wunderschönen, farbfrohen afrikanischen Kleidungsstücke, die es gibt.
Ja, das ist ja typisch,
die machen sie natürlich selber, in der Regel auf mechanischen Nähmaschinen. Diese Dinger, die das Geräusch kennst du vielleicht auch noch, diese
Die etwas älteren Nähmaschinen,
genau, die mit dem Fuß angetrieben werden.
Die man hier mit Glück nur noch findet, oder?
Ja, man findet sie noch, aber dort ist es die Regel, weil du ja auch nicht zuverlässig Strom hast. Also das waren so Ideen, die wir hatten. Und dann habe ich in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, nach meiner Rückkehr davon zu erzählen, Freunden davon zu erzählen, auch über Facebook von meiner Reise zu berichten. Und da hat eine kanadische Freundin von mir, Patty selber ist Schneiderin und arbeitet in einem Nähgeschäft, Nähmaschinen und Stoffe und alles, was man braucht, die hat das gelesen und ist da total drauf abgefahren. Die hat innerhalb von, frag mich, Stunden einen Spendenaufruf ins Internet gestellt über eine Crowdfunding-Plattform.
Ja, genau.
Und hat, ich glaube, damals $900 zusammengesammelt in ganz kurzer Zeit, um Nähmaschinen davon kaufen zu können.
Naja, da wurde euch quasi eine Entscheidung erstmal schon abgenommen, wenn man so will.
Das war leider. So, ja. Ich bin weggefahren und wir waren noch gar nicht so richtig klar, wie es weitergeht. Und plötzlich war Geld da für Nähmaschinen.
Ja.
Und damit war klar, jetzt kaufen wir Nähmaschinen.
Ja, weil man kann ja dann die Spender nicht sagen, ja, ist ja schön, dass ihr uns da Geld gibt, aber wir kaufen jetzt Boxen.
Nee, das war klar. Also das war die richtige Zielgruppe, junge Frauen.
Aber es passt ja auch genau. Wie du sagst, sie wollten ja da Frauen ausbilden. Das heißt, es passt gut und sie wollten sich selbst erhalten.
Genau.
Das heißt, man kann auch ein Produkt damit herstellen, wenn man sich die Rohstoffe leisten kann.
Genau, so ging das auch los. Ja, ne? Okay. Also dann war die Nähmaschine da und es war auch ein bisschen Geld noch für Stoff übrig. Mhm. Also so haben wir dann angefangen. Und dann haben wir ein Curriculum entwickelt.
Also ein Lehrplan?
Lehrplan, wenn du so willst, genau, für ein halbes Jahr.
Ja.
Ein halbes Jahr ist natürlich nicht wie bei uns 3 Jahre eine richtig klassische Ausbildung mit Berufsschule und allem drum und dran, sondern das ist ein halbes Jahr hands-on.
Mhm.
Und wir haben 5 Produkte uns ausgedacht und haben überlegt, also ein einfaches T-Shirt, eine einfache Hose, ein einfaches Kleid, also 5 Produkte, die man herstellen kann mit relativ einfachen Mitteln und nicht nur herstellen, sondern auch das Maß dafür nehmen, die Umrechnung zu machen auf den Stoff, also den Schnitt zu machen. Also alles, was sozusagen, du sitzt vor mir, möchtest ein Hemd haben und alles, was dann an Arbeitsschritten notwendig ist. Genau. Und dafür haben wir einen Lehrplan entwickelt, ein Curriculum entwickelt, haben eine Schneiderin gesucht oder eine Frau mit Erfahrung, die das Ganze auch vermitteln kann.
Als Lehrerin.
Genau, als Trainerin. Wir nennen sie dann Trainerin.
Trainerin, ja.
Und dann haben wir losgelegt.
Und da standen dann die ersten Frauen schon Schlange, die da eine Ausbildung machen wollten? Oder generell Menschen?
Ja, das ging ruckzuck. Mhm. Also die jungen Frauen haben ganz oft auch Kinder.
Ja.
Auch relativ früh schon Kinder. Ganz oft auch ohne Väter, also natürlich gibt es einen Vater, aber keinen Ernährer.
Mhm.
Und die müssen sich irgendwie darum kümmern, dass die Kinder auch satt werden und sie selber auch.
Ja.
Das heißt, der Druck, irgendwie zu was Essbarem zu kommen, in nicht strukturierten Arbeitsverhältnissen, Also eigentlich als Tagelöhnerin, als von der Hand in den Mund sich ernährende, ist unglaublich groß.
Mhm.
Und in dem Moment, wo sie eine Chance haben, eine Qualifizierung zu bekommen, greifen sie auch zu.
Ja, okay. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist, wo das überhaupt da stattgefunden hat. Du warst ja, die Stadt haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt.
Doch, ich glaube, die haben wir schon genannt. Doch. Der Ort heißt Kasese.
Kasese, das ist wo ungefähr in Uganda?
Das ist 450 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt von Kampala, also Richtung, Richtung Süden und dann so ein bisschen Richtung Westen. Man schrammt da so ein bisschen an der Grenze zum Kongo entlang, an einem wunderschönen Gebirgszug, der heißt Mountains of the Moon.
Auch nur mit einem schönen Namen.
Ja, wunderschöner Name. Vier Gletscher, 5000 Meter hohe Berge, in denen der Klimawandel voll zuschlägt im Übrigen.
Warst du mal ganz oben?
Nee.
Kommt man da überhaupt hoch?
Ja, kommt man. Es gibt auch geführte Touren. Es gibt dort auch einen Tourismus, einen Wandertourismus für Leute aus meistens wohlhabenderen Ländern.
Okay.
Also das gibt es schon. Ist eine wunderschöne Gegend, ja, das muss man schon sagen. Ja.
Und in Kasese, wir haben ja gesagt, ne, wir hatten jetzt Trainerin, hattest du ja gesagt, dann die Nähmaschinen jetzt das erste Mal noch nicht, wo du da warst, aber trotzdem die Menschen, die das machen sollten und auch die Menschen, die das machen wollten.
Ja.
Also die haben ja auch gesagt, man müsste mal und dann hatten sie schon, aber hatten sie auch schon Raum und Räumlichkeiten und Strom und überhaupt, was man alles braucht?
Also der erste Raum, in dem wir uns getroffen haben, oder die Räume, in denen man da viel arbeitet, sehen alle von außen aus so ein bisschen wie Reihengaragen.
Das sind
so fünf, sechs Garagen nebeneinander, diese Tore, Doppelklapptore.
Ja.
Aber da werden natürlich keine Autos drin geparkt, sondern das, wenn du die Tore aufmachst, dann ist dahinter ein kleiner Laden, ein Tresen.
Da machen die Leute alles drin.
Alles. Also, egal, also in der Reihe, in der wir waren, da waren vier von diesen garagenähnlichen Läden. In dem einen war eben waren die drei Jungs mit ihrem kleinen Büro. Die hatten sich einen Schreibtisch geborgt.
Ist das denn teuer eigentlich, so ein Raum, so was Kleines?
Naja, weißt du, jetzt muss ich direkt mal überlegen, 150 ugandische Schilling, das sind ungefähr 35 Euro, kostet sowas im Monat.
Oh.
Das ist nicht viel, wenn du an unsere Einkommen denkst, aber es ist eine andere Situation, wenn du davon ausgehst, dass das Durchschnittseinkommen in der Region deutlich niedriger ist als hier, nämlich etwa bei 1,50 Euro am Tag.
Mhm. Das ist ja eigentlich schon richtig viel.
Das ist richtig viel.
Und wenn ich mir überlege, dass das so eine, ich will es jetzt nicht despektierlich, aber so eine größere Garage ist, dann ist es ja auch relativ viel Geld für sowas.
Ja, es ist super viel Geld. Also Immobilienbesitz ist so ähnlich wie hier, das ist so ein bisschen wie Gelddrucken. Und wenn du so eine Garagenreihe hast, wie gesagt, in dem einen war Rufi, rechts daneben hat eine Frau Holzkohle verkauft, also die Tür aufgemacht, hat da dann Holzkohle abgefüllt, die sie in großen Mengen eingekauft hat, in kleine Mengen. Links daneben hat eine junge Frau einen Laden gehabt, in dem sie vor allen Dingen Süßigkeiten und Trinkwasser verkauft hat. Und der vierte Laden, der war eigentlich immer geschlossen, den habe ich nie offen gesehen.
Okay.
Da waren wir drin.
Der Mystery-Laden.
Ja, genau. Keine Toilette natürlich nicht, kein Wasser, eine Glühbirne unter der Decke und das war's.
Damit solltet ihr erstmal klarkommen.
Das war der Anfang.
Wer hat denn diesen Raum ausgesucht? Hatten die den schon?
Den hatten sie schon.
Ach
den
so.
Hatten sie, da haben sie sich immer getroffen. Das war ihr Treffpunkt.
Das war so ein bisschen das Büro von Rufi.
Genau.
Als es sich gerade formierte, sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Und du hast dann gesagt, toll, hier machen wir das? Oder habt ihr dann gesagt, hier können wir loslegen?
Sagen wir mal, wenn die Bedingungen so geblieben wären, hätten sie in diesem Raum eben wir haben von diesem Geld dann insgesamt 6 Nähmaschinen kaufen können. Und die hätten sie da reingestellt. Also da sind die, wie man bei uns sagen würde, schmerzfrei. Also sie arrangieren sich mit Verhältnissen, die für uns kaum vorstellbar sind. Nun haben wir aber ein bisschen
anfangen sozusagen.
Loslegen, ne? Genau, machen.
Ja,
machen. Also nicht, also gut, viele verharren auch in man müsste mal Position.
Ja.
Aber die drei Jungs stehen nun an der anderen Stelle, die machen dann.
Mhm.
Und sie hatten ein bisschen Glück, die in derselben Straße, ein paar Häuser weiter auf der gegenüberliegenden Seite, wurde quasi fürs gleiche Geld eine etwas bessere Laden frei.
Mhm.
Der hat sogar ein Fenster, ist ein bisschen größer, hat noch einen kleinen Nebenraum und hat im Innenhof von diesem, also das sind nicht nur vier Garagen vorne, sondern da ist noch ein Innenhof hinten dran und in dem Innenhof leben Leute.
Ja.
Da gibt es eben auch fließendes Wasser, ein Hahn für acht Wohnparteien und eine Stehtoilette. Also das ist schon eine enorme Verbesserung gewesen. Und
damit kann man wenigstens arbeiten, ne?
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Genau. Ja, interessant. Und das war aber noch nicht gleich beim ersten Mal, als du
Nein,
da
das
warst,
war, jetzt ne? sind wir schon so ein bisschen im zweiten Jahr.
Das war jetzt Jahr, schon Vorgriff sozusagen.
Genau, ein bisschen nach vorne, ja. Mhm. Ansonsten, Cassese ist ein Marktflecken, ist eine Kreisstadt. Mhm. Ja, der Distrikt heißt auch Cassese, er ist relativ groß. In Cassese selber leben heute etwa 100.000 Leute. Es sieht deutlich anders aus als eine Stadt bei uns mit 100.000, also Schwerin beispielsweise. Mhm. Die Gebäude sind in der Regel eingeschossig. Also es gibt wenig Gebäude, wo du auch noch ein oberes Stockwerk hast.
Ja, dann auch eher wenig europäische Spitzdächer, sondern
gar so, nicht, ne? gar flach, nicht. Alles flach. Und alles flach. Ja. Die älteren Gebäude sind häufig Geflecht aus Holz, beworfen mit Lehm, also Lehmbau. Mhm. Aber das wird heute im Wesentlichen ersetzt durch Mauer und Beton.
Ja.
Also das ist schon so. Nicht nur gut, weil die klimatischen Bedingungen in diesen Betonräumen unter der Hitze und der Feuchtigkeit, die da herrscht, nicht immer nur toll sind.
Das hast du gesagt, 30 Grad.
Ja, locker, werden es schnell.
Ja.
Und eben, es kann super warm werden. Wenig befestigte Straßen.
Mhm.
Also es gibt ein paar, auch in Cassese.
Mhm.
Cassese hat ein Zentrum. Da haben wir jetzt, will ich nicht lügen, 6 Straßen, die sich jeweils kreuzen, also 3 von Nord nach Süd und 3 von Ost nach West, die kreuzen sich. Da gibt es ein paar Lokale, da gibt es Läden, da gibt es einen Markt auch, jetzt auch eine Markthalle. Aber alles, was drumherum ist, da sind die Straßen nicht befestigt, da ist in der Regel auch keine Kanalisation beispielsweise. Mhm. Da geht auch in der Regel kein Weißer hin.
Ja.
Also auch das war zum Beispiel nochmal eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, wie es mir wohl gehen würde als Schwarzer in der Straßenbahn in Schwerin.
Ach so,
jetzt kann ich dir sagen, wie es dir geht als Weißem in dieser Gegend in Cassese.
Und wie war das?
Dann muss man dazu sagen, die Menschen sind super, super freundlich. Mhm. Also,
eher neugierig.
Neugierig, zugewandt. Also unangenehme Erlebnisse hatte ich nicht. Das kann ich so sagen. Also es gab so ein paar, die waren nicht so richtig schön. Also wenn Leute dir irgendwie dauernd was verkaufen wollen. Aber das ist die Ausnahme.
Ja.
Also die Regel ist eigentlich, dass Leute guten Tag sagen, Hallo sagen. Kinder sind immer irgendwo und rufen auch. Ne? Weißer Mann, weißer Mann.
Was rufen die da?
Ja, das überlege ich gerade. Mir fällt im Moment der Begriff nicht ein.
Man kann ja nicht
Musungu.
Musungu. Musungu.
Ja, Musungu, Musungu.
Ja.
Und das ist wirklich, das ist schon witzig. Ne? Also die Kinder, da laufen die Kinder ganz viel draußen rum. Also wenn du hier durch die Stadt gehst, dann siehst du ja auch mal ein Kind. Aber das ist da deutlich anders. Ne?
Ja.
Die spielen viel draußen nach der Schule oder auch wenn du an der Schule vorbeiläufst. Es gibt unglaublich viele Schulen, weil es eben auch unglaublich viele Kinder gibt.
Ja, okay, leuchtet
und dann,
ein,
und dann eben Musungu, Musungu. Also das ist...
Ja. So war so ein bisschen der Alltag.
So war der Alltag, genau, ja.
Okay, das erste Mal warst du wie lange da?
3,5 Wochen.
3,5 Wochen, ja. Das ist ja auch schon, das schafft man schon was. Ne? Vor allem, wenn man sich jetzt nicht auf Sightseeing, sondern auf wirklich Arbeit und Vorankommen.
Ja, das ist natürlich, also an den Wochenenden habe ich schon versucht, irgendwas anderes zu machen. Also mir auch die Gegend anzugucken, zumindest mal einen Fuß in dieses wunderschöne Gebirge zu setzen. Der Queen Elizabeth National Park, also einer der größten Nationalparks Afrikas, ist dort ein Stück weiter im Süden. Einmal über den Äquator laufen.
Sowas. Tiere? Große
ja,
Tiere
auch, gesehen? Ja, klar. klar, Elefanten, Krokodile, Nilpferde, alles, was durch den Busch läuft. Was ich nicht gesehen habe, sind die Löwen, die dort im Baum schlafen. Das habe ich mir aufgehoben, das kommt irgendwann.
Okay.
Ja, aber solche Dinge waren schon wichtig.
Ja,
und
ja,
ich habe versucht, mit den Menschen, mit denen ich dort gearbeitet habe, auch die auch privat kennenzulernen. Also ich wollte wissen, wie leben sie, wo wohnen sie, wie lebt ihre Familie.
War das auch Teil deines Man müsste mal mehr sehen,
unbedingt,
wie die leben?
Ja, unbedingt. Also Sonst kann ich auch nach Malle fahren oder irgendwo anders hin, mich in die Sonne packen und schlaue Reden halten. Also ich wollte schon auch wissen, wie leben die Menschen? Wer sind sie eigentlich? Und was irre ist, aber das passiert mir eigentlich immer wieder, vieles sieht so unglaublich unterschiedlich aus. Ja. Ist auch so. Also die sind schwarz, ich bin weiß, die wohnen unter wirklich Bedingungen, die gab es hier auch. Also, dass man hier mit 5 Leuten in einem Raum schlief, das ist ja nicht so lange her. Aber die sind für uns heute unvorstellbar. Für viele von uns, für die meisten von uns. Aber wenn es ans Eingemachte geht, dann haben wir so viel gemeinsam. Wir wollen zufrieden sein im Leben, wir wollen gesund sein, wir haben ein Interesse daran, dass es unseren Kindern, unseren Familien gut geht, dass sie eine gute Bildung kriegen. Also in diesen Essentials.
Ja, und sich selbst verwirklichen wahrscheinlich.
Soweit das möglich
auch
ist.
Jeder irgendwie.
Ja. Und die Sorgen und die Probleme, die so grundlegend sind, also diese wirklich grundlegenden, die sind gleich. Da spielt die Hautfarbe keine Rolle, da spielt der Glaube keine Rolle, da spielt das Alter keine Rolle, die Bildung keine Rolle, das ist alles völlig wurscht. Also das ist eine der großen Lehren, mit denen ich jetzt aus diesen Einsätzen auch zurückgekommen bin.
Wir können ja, wir machen mehr als eine Folge zu Rufi, weil das so viel ist, weil du ja auch 4-mal da warst. Ja, wir sind nämlich jetzt schon so bei einer halben Stunde.
Ja.
Und wir wollten ja gucken, dass wir die Folgen immer so eine halbe Stunde machen, dass für die Hörer auch immer spannend bleibt und dass man das gut verfolgen, weil es ja viele Infos auf einmal sind, dass man das gut nachverfolgen kann. Vielleicht, um das jetzt abzuschließen, du warst die ersten Mal 3 Wochen da. Mit welchem Gefühl bist du dann sozusagen nach Hause? Also war es stand für dich schon fest, dass du da mehrfach noch hinfliegen wirst? Oder wie war das?
Nee, das stand nicht sofort fest. Das muss ich schon sagen. Also die Idee hatte ich so klar, aber wir hatten Bedingungen verhandelt. Also wir haben Verabredungen getroffen. Sie haben gesagt, was sind Ihre nächsten Schritte? Was wollen Sie machen? Und was natürlich auch völlig irre ist, die wachsen ganz anders auf mit der Technik als wir.
Ja.
Also der Grad der Menschen, die dort Handys und Smartphones haben, also mindestens ein Handy, ist deutlich größer als hier.
Ach so?
Ja. Also aber dafür ist auch der Grad derjenigen, die noch nie eine Bankfiliale von innen gesehen haben, auch deutlich höher.
Weil die dann alles mit dem Handy machen.
Alles mit dem Handy. Das heißt, da wird auch nie eine Telefonzelle stehen in der Stadt, weil diesen technischen Schritt überspringen sie einfach. So, und das heißt, sie haben zwar ganz kleine Wohnungen und auch in der Regel kein fließend Wasser, aber sie haben irgendwie einen Internetzugang. Und so kommunizieren wir eben relativ locker über E-Mail. Ah
ja. Also konntet ihr gut Kontakt halten.
Super Kontakt halten. Wir konnten immer klären, wo stehen sie, was ist der Stand der Dinge, was ist der Bedarf, wie geht's weiter. Und daraus hat sich dann entwickelt, also einerseits meine Bereitschaft nochmal zu fahren. Und Rufi muss natürlich beim SES auch immer wieder einen neuen Antrag stellen und muss immer wieder neu begründen, warum soll denn dieser Mensch aus Schwerin jetzt schon wieder kommen. Und daraus sind jetzt inzwischen 4-mal geworden, ja.
Läuft ja auch nicht immer alles glatt, nehme ich an. Aber
nee, da können wir auch noch
da
ein
reden
Beispiele.
Wir dann noch drüber.
Ja, klar.
Wir waren ja jetzt erst am Anfang. Ich fasse noch mal zusammen. Ihr hattet einen Raum. Später hattet ihr auch noch einen anderen Raum, der besser geeignet war. Ihr hattet Nähmaschinen als großzügige Spende. Ihr hattet 3 junge Männer, die was für ihre Gemeinschaft tun wollten, für Männer und vor allem aber auch für Frauen, die keinen Schulabschluss, die irgendwie was brauchten.
Genau.
Und diese Frauen, die Kunden oder die das dann besuchen sollen, die standen auch schon Schlange. Das heißt,
aber
so
ja.
klingt das erstmal ganz gut. Und mit denen, da gucken wir mal, wo wir nächstes Mal ansetzen, wie es dann weiterging. Ne?
An der Nähmaschine setzen wir an, würde ich
sagen. Nehmen wir den Faden wieder auf.
Das machen wir.
Okay. Ja, dann erstmal bis zum nächsten Mal,
sag ich. Ja, freue mich schon.
Hier bei Man müsste mal. Mit Andreas Luski und
Klaus Oellerking.
Tschüss.